Voices of Dance, der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland.
Na, press with your leg. Okay, perfect.
Then I can let go, no?
Als ich Sophia Neises kennenlerne, hängt sie 2 Meter hoch in der Luft, kopfüber. Sophia Neises ist eine blinde Künstlerin. Blind mit einem großen B. Denn das bezeichnet die selbstbestimmte Identifikation gegenüber der medizinischen Diagnose. Ich treffe Sophia Neises beim Training für ihre nächste Performance, für die sie Luftakrobatik lernt. Das lernt sie von ihrer sehenden Freundin und Kollegin Irene. Sie unterrichtet Sophia an den Vertikaltüchern.
Okay. And now, this is the gap that you have here. And I was suggesting to bring the leg.
Das Training findet in einer ehemaligen Industriehalle in Berlin-Oberschöneweide statt. 7 Meter hängen die Tücher von der Decke. Irene ist selbst Performerin und Akrobatin. Sie erklärt exakt jede ihrer Bewegung. Und zusätzlich zu dieser akustischen Erklärung erspürt Sophia, wie sich Irene bewegt. Sie legt ihre Hände auf Irenes Körper und erfühlt, wie weit sich ihre Beine strecken oder die Arme anwinkeln.
Bring in the leg. Yeah, perfect.
Danach ist Sophia dran und macht exakt das, was Irene eben gemacht hat. Sie wickelt ihren Fuß in eines der Tücher, zieht sich nach oben, wickelt ein Tuch als Halt hinter ihrem Rücken und lässt sich nach hinten fallen.
Beautiful. You look so pretty.
Sophia Neises stellt sich mit ihrem Spitznamen vor. FIA. Future is accessible. Sophia Neises ist Choreografin, Performerin, Tanzpädagogin, Aktivistin und Access-Dramaturgin. Das bedeutet, dass sie mit dramaturgischen Mitteln an ästhetischer Barrierefreiheit arbeitet. Sie begleitet also Produktionen dabei, Menschen mit Behinderungen im Publikum beim Kunstschaffen mitzudenken. Sie will, dass Tanz nicht nur barrierefrei ist, sondern auch wirklich erlebbar für alle Menschen. Sie will mehr als accessible. Sie will great. Dafür wurde sie jetzt im Rahmen des Deutschen Tanzpreises ausgezeichnet. Sie bekommt die Ehrung für herausragende Entwicklungen im Tanz. Mit dem Deutschen Tanzpreis werden überragende Persönlichkeiten des Tanzes in Deutschland geehrt. In diesem Podcast stellen wir sie euch vor. Ich bin Vanessa Löwel von Studio 3.
Voices of Dance, der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland.
Ich bin Sophia Neises und mein Spitzname seit meiner Geburt ist FIA. Und mir ist irgendwann aufgefallen, der heißt Future is Accessible. Das ist ja das Akronym dafür. Und seitdem benutze ich sehr gerne und sehr oft FIA und auch auf der Bühne oft FIA. Ich bin sehbehinderte Tänzerin, Performerin, Choreografin und vor allem auch Access-Dramaturgin. Also ich mache hauptsächlich eine Dramaturgie fürs blinde und sehbehinderte Publikum und gehe schon davon aus, dass die anderen klarkommen. Ich bin gelernte Theaterpädagogin und nutze diese Skills auch, eben einen Raum halten zu können, eine Atmosphäre zu schaffen, in der andere Menschen kreativ werden können, auch sehr gerne. Ich lebe seit 2015 in Berlin, wo ich für mein Theaterpädagogikstudium hier nach Berlin auch gezogen bin und habe dann für 2 Jahre bei Making a Difference gearbeitet, ein Netzwerkprojekt, das in Berlin behinderte und chronisch kranke Tanzschaffende unterstützt und habe dann aber gemerkt, dass es mir doch, also die Community-Arbeit ist so wichtig, aber ich merke selber, ich möchte künstlerisch arbeiten und habe dann auch ganz oft Ausfälle gehabt, weil ich immer wieder selber schon performt habe. Und bin jetzt seit 2020 selbstständig. Ich habe ganz viel Sensibilisierung gemacht für Theaterhäuser, die plötzlich viel offener wurden, sich mit so ableismuskritischem Kunstschaffen zu beschäftigen. Also das hat mich auch sehr dann durch die Pandemie gebracht, bis ich das erste Mal wieder praktischer gearbeitet habe in 2021. Und da jetzt eben auch als Dramaturgin relativ aktiv, dass ich auch gerade in Hamburg in der Produktion. Und da arbeite ich als Dramaturgin komplett mit. Also es ist nicht nur eine Beratung am Ende und ich darf ein bisschen Danke und Amen sagen, sondern meine Perspektive hat einen super hohen Stellenwert. Wir haben ganz viel Austausch. Es ist für viele Performende da, auch wieder das erste Mal, dass sie eine behinderte Person überhaupt treffen. und hat sich aber als eine gute Zusammenarbeit jetzt auch entwickelt.
Sophia, du hast gerade 3 Stunden geprobt. Wie fühlst du dich?
Ganz gut, gerade sehr schwere Arme und die Finger sind auch immer relativ angestrengt, so die ganzen Muskeln. Ich merke auch, dass meine Ringe langsam nicht mehr so gut passen, weil du halt durch dieses Silk-Training einfach krass Muskulatur aufbaust, super schnell.
Was ist Silk-Training? Also was trainierst du gerade?
Ich trainiere gerade die Aerial Silks. Also das ist ein Bereich von Luftakrobatik, bei dem ein bei uns 14 Meter langes Tuch in der Mitte oben aufgehängt wird, sodass rechts und links quasi 2 lange Stoffbahnen hängen. Und in diesen Stoffbahnen, das kennt man vielleicht aus dem Zirkus, machen wir dann verschiedene Tricks und greifen sie und klettern erstmal hoch. Und ab da kann man sich dann fallen lassen oder mit verschiedenen Wickeltechniken, ja, sich erstmal Stabilität auch holen da oben in der Luft. Genau, das ist Aerial Silks, also so eher dieses, ja, den Boden verlassen, sich in der Luft bewegen. Und was ich daran total mag, ist, dass es halt immer nur diese eine Richtung gibt. Also immer das Tuch kommt von oben und geht nach unten weiter. Und ja, jetzt so für mich als blinde Person, oft wenn ich mit anderen PerformerInnen was mache, die befinden sich überall im Studio und es ist immer wieder so ein bisschen unberechenbar, was ich auch total mag, so diese Überraschung und dieses, aber jetzt hier mit den Silks, es ist ich und das Tuch oder diese 2 Tuchseiten und dann meine Stärke ist das, was mich hier gerade hält und ich weiß immer, wo das Silk ist, weil ich es kontrolliere die ganze Zeit und ja, auch die Balance gut halten kann. Das ist auch ein bisschen schwierig für mich, so auf dem Boden Balance zu halten. Auch durch die Sehbehinderung und hat mich schon immer so ein bisschen Tanz gestört, dass ich immer das Gefühl hatte, das ist dann vielleicht nicht ganz so smooth bei mir oder so. Und jetzt, ja, in diesem Tuch ist irgendeine ganz andere Form von Balance gefragt und ich bin auch relativ stark und da hilft mir das total, jetzt dieses so Ausbalancieren im Tuch und das ist so möglich für mich und das ist eine ganz neue Form von Bewegung, die ich jetzt erst seit 2 Wochen das erste Mal so ausprobiere.
Aber es ist auch eine große Herausforderung. In der Luft ein falscher Handgriff und man kann dann fallen. Warum hat dich das so gereizt?
Ich liebe Höhen. Also so, ich glaube, das hat mich schon immer auch fasziniert.
Wie spürst du die Höhen?
Alles klingt einfach anders. Es ist ein anderes Gefühl. Ich liebe es auch, im Karussell ganz oben zu sein, also auf dem Jahrmarkt, wo andere dann, jetzt bin ich auch 31, also wo andere dann schon sagen, nee, das mache ich nicht mehr, dafür bin ich zu alt, das stört mich gar nicht. Ich bin immer so, nee, noch höher. Und was mich halt daran sehr interessiert hat, war halt auch, dass ich was sehr Neues lernen wollte, um aber auch rauszufinden, wie ich es lerne. So, was ist eine Lehrmethode, die für mich funktioniert? Weil Tanzlehrende denken die sich nicht aus. Tanzlehrende haben ihre StandardschülerInnen im Kopf. Aber inklusives Unterrichten ist etwas, was eigentlich keiner kann. Und für mich ist es eben selber jetzt interessant, auch rauszufinden, okay, wie kann meine Duettpartnerin, Irene, mir das unterrichten? Was für Form finden wir zu adaptieren, wie sie sonst sehende Menschen unterrichten würde? Also wir arbeiten viel mit Berührung, Beschreibungen, wir geben allem, was wir tun, einen Namen, so dass wir immer wieder darauf zurückkommen können. Gibt's dann die Froschfüße oder den Twerking Jesus oder so haben wir verschiedene. Wir wissen immer genau, was wir meinen und dann können wir immer wieder uns darauf so verständigen. Und ich nenne das für mich selber immer Sounding und Tracing. Also Sounding sind dieses, wo ich immer wieder eine Bewegung verknüpfe mit einem Sound oder Worten. Und um über die Distanz den Access für mich zu schaffen. Und Tracing ist halt, dass ich mit meinen Händen ihre Bewegungen nachvollziehe, um das so rauszufinden. Und für mich ist jetzt gar nicht auch so relevant, jetzt so super viele tolle Tricks zu lernen. Das macht Spaß. Aber für mich ist gerade auch wirklich eher spannend rauszufinden, welche Unterrichtsmethoden, wie adaptieren wir, was ist für uns auch spannend und schön an genau dieser Adaption und dieser ganze Prozess des Lernens wird für mich auch in der Produktion wesentlich relevanter sein und der wird auch transparent auf der Bühne sein. Ja, dieses Gefühl, was wir gerade entwickeln, auch miteinander, so diese Art von Vertrauen und sich immer wieder aufeinander einstellen, so ich auf sie und ihre Bedürfnisse. Sie hat auch Phasen, wo sie nicht sehr verbal ist. Und da müssen wir auch rausfinden, wie wir dann damit umgehen. Und sie für mich auch immer wieder rausfindet, so auf Distanz und einfach mal sagen, ich mach das. Da frage ich, okay, was ist das?
Und du fühlst auch richtig, wie ihr Arm sich bewegt, also ob es gestreckt ist. Es geht auch viel darum, dass du wirklich auch fühlst, wie sie sich bewegt.
Genau, also ich kenne auch ihren Körper mittlerweile ganz gut, weil wir einfach schon, ja, auch sehr gern zusammen tanzen, auch so. Ich glaube, das gehört schon auch dazu, also so den Körper einander auch zu kennen. Generell glaube ich, ist ja relativ viel so Berührung immer total aufgeladen, direkt mit, oh, es ist Flirten, es bedeutet Intimität, es bedeutet etwas. Für mich ist es aber auch sehr oft einfach eine Praktikabilität. Okay, wie macht dein Körper? Was passiert hier gerade? Und so diese Funktionalität, aber auch diese aufgeladene Seite der Berührung ist auch etwas, womit wir uns sehr viel beschäftigen. So, war es jetzt gerade funktional oder war es eine emotionale Berührung? So, da, ja, werden wir auch noch dran weiter erforschen, wie das so Teil der Performance noch sein wird.
Kannst du noch mehr über die Performance erzählen? Also woran arbeitet ihr? Was ist das für ein Projekt?
Ich habe mich beworben auf Förderung, um zum Thema Assistenz zu arbeiten, weil das einfach ja so ein großes Thema ist in der Behindertenkultur, aber auch so ein Thema von, ja, das sind die Abhängigen, die Hilfebedürftigen. Und das hat mir schon immer nicht gepasst, weil eine Assistenz, die im Endeffekt Freiheit ermöglicht und Selbstständigkeit und Assistenz eben so viel, ja, Verbindung und Schönheit auch ins Leben bringt und wir alle voneinander abhängig sind. Also kein Mensch kann sagen, ich bin total unabhängig. Das ist ein super ableistisches Gedankengut, was wir immer wieder finden, wenn Leute von sich behaupten, sie sind ja so unabhängig. Ja, aber dein Handy muss auch jemand anders herstellen, kannst du nicht alleine. Also, und diese Frage von Assistenz hat mich dann einfach interessiert und auch, wir alle erfahren ja auch Assistenz, das ist ja auch nicht etwas, was nur behinderte Menschen betrifft, aber was immer dieses Stigma hat. Und mich jetzt interessiert, dieses Stigma dem auch irgendwie zu lösen. Und ich bin halt auch Tänzerin und Performerin, habe immer wieder Lust auch auf diesen körperlichen, physischen Zugang. Und genau, also es wird eine Performance sein in den Silks zum Thema Assistenz, mit einer Live-Musikerin und wir werden viel mit Audiodeskription spielen. Das ist ja auch etwas, wo ich viel so arbeite, also die Dramaturgie fürs blinde Publikum. So, das möchte ich unbedingt mitdenken, das blinde Publikum, es nicht schon wieder ignorieren. Und deshalb wird es beschreibende Momente geben, wo wir uns gegenseitig beschreiben, aber auch, wo es Voice-Overs geben wird, wo ich mich einfach an einen Tanz erinnere, den ich aber währenddessen auch gleichzeitig ausführe, wo das Publikum auch in die Assistenz reingeholt wird, also eine Praxis von kollektiver Assistenz möchte ich mit dem Publikum erleben. Und ich habe mir auch noch das Ziel gesetzt, für diese Produktion mit Überall-Titeln zu arbeiten, also Übertitel, die sich überall befinden, damit eben taubes Publikum auch partizipieren kann und sie, also es werden deutsche und englische Übertitel sein, die aber nicht nur in einer Ecke sind und man dann immer so ein bisschen wie beim Tennisspielen hin und her schauen muss, sondern dass quasi die Übertitel oder Überalltitel genau da sind, wo auch wir sind. Das heißt, wir werden mit den Projektionen der Überalltitel auch arbeiten, dass sie auf die Silks projiziert werden, auf andere Stoffbahnen, die noch auf der Bühne sind. Und das Ganze wird auch eine relaxed Performance sein, wo es eben eine flache Oberfläche gibt. Es gibt keine einzige Stufe, darauf habe ich bestanden. Das Publikum, egal ob Rollstuhlnutzend, egal ob Rollator, egal ob Fußgängerin, kann sich komplett frei und selbstständig dort bewegen. Es wird verschiedene Sitz- und Liegemöglichkeiten geben. Es wird ein einladender Ort sein für Menschen, die auch neurodivergent sind, also die sich vielleicht auch eher manchmal vielleicht zurückziehen möchten. Man kann auch entscheiden, sich ganz vorne hinzusetzen, also ganz sehr nah dran. Jederzeit kann man sich umsetzen und auch wenn Leute Tics haben, was dazu führt, dass sie Geräusche machen, ist das auch total willkommen und so einen Ort will ich schaffen und das werde ich auch. Also da habe ich mittlerweile so viel selbst performt in anderen Produktionen, wo ich immer wieder das Gefühl hatte, so nee, es ist immer noch das Publikum ausgeschlossen, ist immer noch das Publikum ausgeschlossen, was mich auch motiviert hat, jetzt selber endlich eine Produktion zu machen. Ja, dass ich, glaube ich, sehr viel miterlebt habe, was ich absolut nicht möchte auch. Also, und jetzt habe ich den hohen Anspruch, das umzudrehen.
Sophia, du wurdest jetzt im Rahmen des Deutschen Tanzpreises mit einer Ehrung für herausragende Entwicklungen im Tanz ausgezeichnet. Was bedeutet dir das?
Alles. Nein, ich sehe es gar nicht so sehr verbunden mit mir selbst persönlich, ehrlich gesagt, weil ich habe das Gefühl, wow, jetzt geht diese Ehrung in Richtung dieser Community, also Menschen, die daran arbeiten, das Theater Ableismus kritischer zu machen und die sich über Disability Arts und ästhetische Barrierefreiheit Gedanken machen. Und da bin ich nicht die Einzige, das machen ich, aber auch so viele andere behinderte KünstlerInnen schon vor mir und auch nach mir. Und das bekommt aber Aufmerksamkeit und da wird ein Fokus hingerichtet und das ist für mich, glaube ich, der größte Bestandteil an diesem Preis, dass das irgendwie Ja klar, auch durch sehr viel ehrenamtliche Arbeit, durch sehr viele E-Mails, durch sehr viel Extraarbeit, die nicht behinderte Workshop-LeiterInnen zum Beispiel nicht machen müssen, habe ich sensibilisiert, habe ich aufgeklärt in so vielen Gesprächen, für die ich nie bezahlt wurde, wo jede Beraterin sonst viel Geld für bekommen würde. So, ich sehe auch, dass meine Arbeit da einen großen Teil zu beigetragen hat, aber ansonsten denke ich schon auch einfach, ich bin halt ein Teil von etwas Größerem und das bedeutet das für mich.
Du hast schon erzählt, wie du arbeitest und in welchen Kontexten. Was brauchst du denn, um gut arbeiten zu können?
Im metaphorischen Sinne Menschen, die zuhören, weil wir machen den Job des Talkings, so, but you don't do listen. Like, so, wo passiert das Zuhören, wo passiert das endlich, was umgesetzt wird, von dem wir irgendwie jahrelang schon erzählen und das immer wieder versuchen, da behinderte Menschen mehr anzuerkennen, also im Alltag, im allgemeinen Leben, aber auch in der Kunst. Sie sind Teil der Kunst, sie haben eine eigene Ästhetik. Alle sind individuell, keine Person von uns steht für die gesamte Community. Und ich glaube, so dafür eine Wahrnehmung und immer wieder auch ja in sich drauf einlassen von einer nicht behinderten, dominierten Szene, ist etwas, was ich mir wünsche und brauche. Und wenn wir damit anfangen, also das ist dieses, ich mache erstmal die Tür auf und schau mal, wer da eigentlich gerade kommt. Aha, okay, Sophia Neises, eine blinde Performerin. Dann also die Tür öffnen und dann auch zuhören und kennenlernen wollen und nicht dann doch aber wieder in die alten Verhaltensmuster reingehen. Also was ich damit meine, sind alte Strukturen von, welche Ästhetik ist anerkannt, welche Sehgewohnheiten reproduzieren wir und sind die, die wir auch wieder auf der Bühne sehen wollen. Wie viel Zeit kriegen Leute, um ihre Kunst zu machen? Haben wir dieses ganz, ganz feste Raster von maximal 8 Wochen? Aha, aber wenn sie Barrierefreiheit machen wollen, brauchen sie mehr Zeit. Also Zeit, würde ich sagen, ist ein Riesenfaktor. Ja.
Ich habe gelesen, in einem Interview hast du gesagt, dir ist es wichtig, dass Tanzabende, Tanzperformances eben nicht nur zugänglich, nicht nur accessible sind, nicht nur barrierefrei, sondern dass sie eben für Menschen mit Behinderung auch richtig toll sind.
Ja, da habe ich gesagt, not just accessible, great. Also, dass mir die Tür aufgemacht wird, heißt noch nicht, dass ich von dem Theaterabend berührt werde. Und da spreche ich immer wieder von, also jetzt in meinem Falle Audiodeskription, wenn sie so aus sehender Perspektive gemacht wird. Also eine sehende Person beschreibt mir über einen Kopfhörer alles, was sie visuell wahrnimmt. Dann ist ja mein Wahrnehmungsstil in dem Moment eigentlich ignoriert, weil ich werde sehend gemacht. Also es wird mir suggeriert, nur das, was sichtbar ist, ist das, was es wert ist, hier wahrgenommen zu werden. Für alles andere bleibt aber dann plötzlich gar kein Platz mehr, weil ich werde total zugetextet. Es gibt gar keinen Raum für, die Performenden atmen. Ich kann hören, wo sie sich bewegen. Ich kann sie riechen, sie spüren. Für all diese anderen Sinneseindrücke ist überhaupt kein Raum, wenn du die ganze Zeit zugetextet wirst. Auch die Dramaturgie eines Stückes. Also es ist laut, es gibt irgendwie einen riesen Crescendo, danach ist eine Stille und in dieser Stille wird mir dann alles beschrieben, was passiert. Dann habe ich die Stille nicht, dann habe ich nicht den Rhythmus, dann habe ich keine Zeit durchzuatmen oder das, was ich erlebt habe, einsinken zu lassen. Und so dieses wegzunehmen, also sowohl mein Wahrnehmungsstil als auch die Dramaturgie für mich kaputt zu machen, bedeutet in dem Moment für mich nicht, dass ich einen tollen Theaterabend hatte, sondern ich hatte einen zugänglichen Theaterabend. Also ich durfte daneben sitzen. So, ich durfte mit im Raum sein. Ich war akzeptiert. Was ja vielleicht schon viel ist in vielen Orten, aber das heißt für mich noch lange nicht, dass Kunst auf eine Art geschaffen wird, indem wir mehr als ein standardnormiertes Publikum mitdenken. Genau.
Wie versuchst du das zu schaffen?
Als erstes Stopp Segregation. Wir wachsen total segregiert auf. Also die Tauben-Community lebt da. Nicht behinderte Menschen leben da. Blinde Menschen gehen dort zur Schule. Hier ist es die Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Und das passiert auch im Theater. Da ist der Rollstuhlplatz. Da hinten sitzen die 2 Leute, die einen Kopfhörer aufhaben, für die ein extra Service gemacht werden muss. Das passiert alles in Segregation. Das heißt, es wird nicht das Publikum als eine diverse Einheit gedacht. Ich möchte nicht segregativ über das Publikum nachdenken. Alle werden sowieso eine andere Erfahrung machen, egal ob nicht behindert oder behindert. Also die unterschiedlichen Erfahrungen sind sowieso im Raum. Und das aber zu umarmen und zu sagen, okay, eine blinde Person wird von diesem Stück vieles andere wahrnehmen, was sehende und hörende Leute nicht mitbekommen haben. Da bin ich mir ganz sicher. Und zu sagen, diese ganzen Wahrnehmungsstile dürfen gleichzeitig im Raum sein und erleben gleichzeitig ein Stück und gehen mit Erfahrungen raus, die wir nicht hierarchisieren. Also, ach, du siehst ja nicht, dann ist ja Theater für dich langweilig. Das höre ich so oft. Und davon eben nicht mehr auszugehen, sondern zu sagen, nö, wir nehmen alle schon selber was mit. Wir werden alle eine andere Erfahrung haben und das ist Teil dessen. Und dann aber natürlich auch über eine Dramaturgie nachdenken, die eben es auch blindem oder taubem Publikum möglich macht, es nachzuvollziehen. Also ich sage schon auch, du musst mich nicht sehend machen, aber lass mich auch nicht hinten dran.
Kannst du mir noch ein bisschen erzählen, wie der Tanz in dein Leben gekommen ist?
Ich habe schon immer gerne getanzt. Das war etwas, was mich schon immer begeistert hat. Und dann habe ich, bis ich ca. 12 Jahre alt war, Ballett getanzt und bin dann aber aufs Internat gewechselt, auf eine Schule für blinde und sehbehinderte Menschen in Marburg und habe dann nie mehr so eine inklusive Klasse gefunden, die für mich eben funktioniert. Und bin dann einfach viel mehr ans Theater gekommen und habe den Tanz so immer mal wieder. Ich habe dann einen Stepptanz relativ lange noch gemacht und mich in verschiedenen Tanzformen ausprobiert, aber mich mehr aufs Theater konzentriert. Und dann mit meinem Schulabschluss aber auch gesagt, okay, ich möchte eigentlich sehr gerne so in der Kunst bleiben. Dann war aber von vielen Seiten auch Ängste, die mir entgegengekommen sind. So, aber wenn du ja jetzt irgendwie Tanz oder Theater studierst, ich war sehr dazwischen, mir hat beides enorm viel Spaß gemacht, dann, ja, du wirst doch wahrscheinlich auch keinen Job finden und hab lieber noch ein stabiles Standbein. Also mir wird sehr viel von allen möglichen Seiten reingeredet. Dann habe ich erstmal einen Bachelor noch in Pädagogik gemacht und habe dann immer wieder in Frankfurt auch einfach viel so Schauspielkurse belegt und ganz viel theaterpädagogisch gearbeitet, habe da beim Theaterpädagogischen Zentrum einen Tanzclub geleitet. Und dann wollte ich mich bewerben, dann habe ich den Mut gefasst, bin dann durch verschiedene Auditions auch durch und habe relativ oft gehört, so dass ja, wie meine Augen aussehen, nicht zumutbar ist fürs Publikum und auch, ja, dass ich wahrscheinlich eh niemals irgendwo genommen werden würde. Und da ist natürlich auch immer eine kapitalistische Effizienz dahinter, wer ausgebildet wird als Künstlerin. So, ja, diejenigen, die dann danach auch noch einen Job bekommen werden. Und das war etwas, was mir eigentlich nicht zugetraut wurde auch. Ja, und so bin ich dann in die Theaterpädagogik gegangen, weil ich gesagt habe, gut, macht mir auch Spaß, traue ich mich das. Und das hat dann auch echt toll geklappt. Also da war ich dann hier in Berlin an der UdK, habe mich das halt getraut, so durch die Audition durchzugehen. Die war auch überhaupt nicht barrierefrei für mich. Ich war enorm auf Assistenz, auf freiwillige Assistenz dort angewiesen von anderen MitbewerberInnen, was mich in eine ganz unangenehme Position bringt, wenn wir eigentlich konkurrieren und dann aber ja in diese Situation kommen, dass ich sage, ja, wir sollten ein Video analysieren. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was auf dem Video ist. Und dann hatte ich halt nette Leute um mich herum, die mich dann unterstützt haben, so. Aber genau, dann an der UdK sehr viel mit Barrieren zu kämpfen gehabt. Also bis zum Ende, würde ich sagen, keine Barrierefreiheit genossen. Und da bin ich auch Aktivistin geworden an der UdK, weil ich eben mit anderen Mitstudierenden, die Rassismuserfahrungen machen, zusammen studiert habe. Und die waren so unterstützend dabei, mir zu zeigen, wie man gegen systemische Diskriminierung vorgehen kann. Und da habe ich das erste Mal das so für mich verstanden, dass es wirklich ein systemisches Problem ist, so in diesem Masterstudiengang.
Kannst du konkret sagen, was für Barrieren waren das zum Beispiel?
Jede neue Lehrperson, die mir begegnet ist, musste ich komplett darin einweisen, dass ich eine Sehbehinderung habe und was meine Barrierefreiheitsbedarfe sind. Also es gab keine Kommunikation darüber. Das heißt, ich musste immer wieder selber diesen Aufwand machen. Und dann aber auch dieses Gefühl von, es ist total abhängig, gerade ob ich partizipieren kann oder nicht, ist davon abhängig, ob mir ein guter Wille entgegenschlägt oder nicht. Also es gibt keine strukturelle Unterstützung, sondern es ist nur, wenn die Dozierende gerade einen guten Tag hat und Lust dazu hat, gut, dann kriege ich heute mal den Text digital. Wenn aber nicht, dann heißt es, naja, dann hör halt zu, wenn die anderen über den Text reden. Und diese Ausschlusssituation und immer dieses Othering, so dieses, man ist die andere im Raum, man hat andere Bedürfnisse als alle anderen. So, ich glaube, das, so diese emotionale Arbeit immer wieder auszuhalten, immer wieder seine Enttäuschung, ja, nicht mitgedacht zu werden, würde ich sagen, war eine der größten Barrieren. Also ich glaube, für emotionale Arbeit sollte ich mal noch die Rechnung schreiben. Die ist wahrscheinlich recht hoch, ja.
Und du hast gesagt, in dieser Zeit bist du zur Aktivistin geworden.
Genau, weil halt ich in der Zeit dann so Momente erlebt habe, dass mir wird wieder mal das Blatt nur in Schriftgröße 12 vor die Nase gelegt. Und dann sollen wir halt anfangen, darin zu lesen im Dramaturgieseminar. Und dann meine Klasse sagt, nö, es sind doch noch nicht alle jetzt startklar. Wir fangen noch nicht an mit dem Unterricht. So geht es nicht. Und dann diese Form von Solidarität und Allyship zu erleben, war für mich sehr besonders. Und zu verstehen, ach, eigentlich bin ja nicht ich das Problem. So dieses Verstehen von, ich werde behindert. Nicht ich bin die behinderte Person, ich habe das Problem, sondern ich werde behindert durch Umstände. Und wenn wir gemeinsam das schaffen, diese Umstände zu verändern, bin ich nicht behindert in diesem Raum.
Wie ging das dann weiter für dich mit deinem Aktivismus?
Also ich würde sagen, an der ODK habe ich dann einfach eher irgendwann nur überlebt. Aber ich habe während dieser Zeit jeden Donnerstagabend in einer inklusiven Tanzgruppe noch getanzt, die mich so total aufgefangen hat und immer wieder auch darin gestärkt hat. Und da hat dann ein Choreograf ohne Pronomen, hat ein Kollaborationsprojekt gemacht zusammen mit dieser Gruppe. Das ist Swazi Mistlak. Und Swazi hat mich dann damals danach immer wieder angestellt, in anderen Performances noch. Und dadurch bin ich dann so mehr in dieses professionelle Performen auch irgendwie reingekommen und von da aus dann in eine andere Produktion, die sich dann die wir in Berlin gezeigt haben, aber auch in San Francisco und so. Und da habe ich dann gemerkt, wow, in dieser Welt gehe ich eigentlich viel mehr auf. Ja, habe mich wirklich dann nur in der so Performance-Szene und zum Glück so viele tolle TänzerInnen um mich herum, die mir enorm viel von ihrer Praxis geteilt haben. Ganz, ganz wichtige Person ist auch Rosina Tossi. Mit ihr bin ich jetzt auch wieder in der Produktion, weil ja von ihr ich enorm viel über Choreografie, über Tanz, über meinen eigenen Körper lerne und ich bis heute eine riesen, riesen Hemmschwelle davor habe, in Tanzklassen zu gehen, also auch hier in Berlin. Alles, was ich kann an Bewegung, kann ich dadurch, dass meine Mitperformenden und ChoreografInnen mir die Sachen beibringen, so, weil ich schreibe dann öfter mal E-Mails an Tanzlehrende hier in Berlin und frage halt, hey, ich habe eine Sehbehinderung, ich bräuchte die und die so Sachen im Studio, meinst du, das könnten wir gemeinsam herausfinden? Ich bin auch total offen und gebe auch gerne Feedback, aber ich kriege oft gar keine Antwort.
Was bräuchtest du denn, um aktiv an einer Tanzklasse teilnehmen zu können?
Offenheit und dann halt auch einen Willen zu beschreiben, was man selber tut. Also viel mehr ist es auch, glaube ich, nicht. Also ein bisschen ein Umdenken im Lehren. Also wenn ich sage, und dann macht ihr den Arm so, dann habe ich keine Ahnung, was passiert. So wie jetzt Leute, die einen Podcast hören. Aber wenn ich sage, und mein Arm schleudere ich nach oben vom Ellenbogen gezogen, das Handgelenk ist oben und jetzt die Fingerspitzen reichen zum Himmel, dann weiß ich genau, was ist diese Bewegung, die jetzt gemacht wurde und die kann ich nachvollziehen. Genau, und dann vielleicht nochmal so irgendwie ein Korrigieren, weil ich denke...
Also an deinem Körper korrigieren.
Genau, am Körper oder halt auch auditive Rückmeldung, weil für mich, glaube ich, viele Bewegungen, die andere im Fernsehen sehen, die sind für die total klar. Oder im Fernsehen oder bei anderen oder in Tanzklassen, bei anderen TänzerInnen beobachten. Aber für mich, ich spüre vielmehr den Tanz von innen heraus und was sich für mich vielleicht wunderschön anfühlt, ist vielleicht für Sehende von außen nicht unbedingt schön. Also dieses Verständnis von, aha, es fehlen Referenzen aus der sehenden Welt und mutig sein, sich selbst zu beschreiben.
Während du sprichst, bewegst du dich auch stark, deine Arme bewegen sich, deine Hände bewegen sich und das sieht schon so auch nach Ballett und Tänzer in den Händen aus. Du hast gesagt, du hast bis 12 Ballett gemacht. Hast du denn da Inklusion erfahren?
Ja, absolut. Also das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung und hat mich auch, glaube ich, bis heute ermutigt, zu tanzen, weil, also an der Grundschule wollte ich in die Theater-AG und dann hieß es, nee, die fällt ja dann von der Bühne, da wurde ich ausgeschlossen. Meine Mutter war aber immer wirklich tough, ist immer dran geblieben, mich an allem teilhaben zu lassen, was ne, auch immer wieder so viele Eltern ihre eigenen behinderten Kinder total in Watte packen und den Zugang nicht ermöglichen. Und meine Mutter war immer, nein, komm, wir gehen jetzt zum der Ballettschule. Und sie war dabei und sie hat mit der Ballettlehrerin damals gesprochen und so, ne, war auch manchmal einfach mit in der Probe und hat mich sozusagen da begleitet. Und ja, das ganz natürlich hat sich das entwickelt, dass auch ich genauso mit ausgebildet wurde von dieser Balletttrainerin, die eine ganze Klasse von Kindern, also eine ganze Gruppe von Kindern unterrichtet hat und mich da permanent mitnehmen konnte und mir alles beigebracht hat und streng war. Also ja, was ja oft so schwierig ist, wer kritisiert behinderte Menschen, ne? Also das darf man ja immer nicht und das war ihr egal und sie haben gesagt so, nein, hör, die gerade so Rücken gerade oder ja, Bein noch höher oder was auch immer. Und das ist ja natürlich auch schwierig am Ballett, das verstehe ich auch, aber für mich war das total toll, also da genauso kritisiert zu werden und genauso dadurch lernen zu können und Feedback zu kriegen. Genau, also das hat mich absolut darin bestärkt.
Ja. Du hast gesagt, dein Spitzname ist FIA, Future is Accessible. Wie sollte für dich diese Zukunft aussehen?
Ja, ich meine, ganz praktisch gesehen muss sich halt die Ausbildung ändern. Also wirklich, sonst haben wir nicht mehr behinderte Menschen auf der Bühne, als wir es jetzt haben. Wir sind so eine Ausnahme, es ist so rar, aber dafür gibt es so viele behinderte Menschen. Und dafür muss sich der Ausbildungssektor ändern. Also da sehe ich einen riesengroßen Punkt. Und natürlich dann auch den Mut zu stiften, auch bei behinderten Leuten sich überhaupt zu bewerben. Das beginnt im Schulsystem. Das heißt, also ich glaube, ganz viel muss sich an dieser enorm eingeschlafenen Bildung und Ausbildung in Deutschland ändern, damit da überhaupt sich dann auch die Ästhetik auf der Bühne ändert. Also wer wird ausgebildet, bedeutet, wer ist später auf der Bühne, bedeutet, wer wird repräsentiert, bedeutet, wer traut sich auch, sich zu bewerben, weil er weiß, dass er es schon schaffen wird, ne, wenn ich eine behinderte Person auf der Bühne wahrnehme. Ja, und dann Leute, die an Entscheidungspositionen sitzen, müssen selber eine Behinderungserfahrung haben. Ansonsten werden sich nicht wirklich Dinge zugunsten behinderter Menschen öffnen, weil wir behinderten Menschen denken immer nicht Behinderte auch mit. So, das heißt, wenn wir Bosse wären, wäre die Welt viel inklusiver. Also, weil wir würden dann ja nicht sagen, ist jetzt nur noch für Blinde, sondern ja, also in Entscheidungspositionen zu sein, da sind wir enorm inklusiv, wirklich sehr willkommen heißend. Ja.
Das war mein Gespräch mit der blinden Künstlerin, Choreografin, Tänzerin, Performerin Sophia Neises. Sie wird in diesem Jahr mit einer Ehrung für herausragende Entwicklung im Rahmen des Deutschen Tanzpreises ausgezeichnet. Das war Voices of Dance, unsere zweite Staffel zum Deutschen Tanzpreis. Für die nächsten Folgen bin ich nach Wuppertal gefahren, denn vier WegbegleiterInnen von Pina Bausch werden in diesem Jahr mit dem Deutschen Tanzpreis ausgezeichnet. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns. Ihr hört uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder direkt auf der Seite des Dachverband Tanz Deutschland.
Voices of Dance, der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio 3.